Guten Morgen, liebe Gemeinde. Alle noch ein bisschen schläfrig. Guten Morgen. Schon besser. Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, hier zu sein. Nicht nur, dass ich jetzt predigen darf, sondern dass ich auch das Praktikum hier absolvieren darf. Ich freue mich. Wir sind mitten in einer Predigtreihe und die Predigtreihe wurde ja schon angekündigt. Es geht um verwurzelt. Und heute geht es um das Thema verwurzelt durch starke Beziehungen in Christus. Ich darf heute über das Thema Beziehungen sprechen und ich habe mir die Frage gestellt, warum brauchen wir Beziehungen? Nun, ich denke, es hat etwas mit der Dreieinigkeit zu tun. Es hat etwas mit Gott zu tun. Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn, Gott ist der Heilige Geist. Und seit Ewigkeiten ist die Dreieinigkeit in einer Beziehung zueinander, in einer vollkommenen Beziehung. Und da Gott uns ja in seinem Bilde geschaffen hat, ist es auch in seinem Sinne, dass wir ebenfalls Beziehungen führen. Beziehungen sind notwendig und gut für uns. Und ich denke, Beziehungen sind wichtig, um ein gottgewolltes Leben zu führen. Wenn ich zurückdenke, wie das bei mir im Leben gewesen ist, als ich mich mit 23 bekehrt habe, habe ich den Kontakt gesucht. Ich habe den Kontakt mit der Gemeinde gesucht. Ich habe Kontakt mit Menschen gesucht. Ich habe mir Vorbilder gesucht. Ich wollte von ihnen lernen. Ich wollte von ihnen etwas mitbekommen. Ich wollte die Gespräche mit ihnen führen. Ich habe den Kontakt einfach gesucht. Ich habe versucht, Beziehungen aufzubauen. Das waren dann auch meistens immer so diejenigen, die vorne predigen. Mich hat das schon immer begeistert. Und für mich, ich war immer derjenige, der gerne auch gesprochen hat vorne. Ich habe sofort, als ich im Glauben oder in die Gemeinde kam, sofort in der Jugend angefangen zu predigen. So, das, was die Musiker machen, das könnte ich niemals tun. Und andersrum ist das, dass die Musiker sagen, ich könnte niemals predigen. Des Weiteren hatte ich immer einen guten Freund gehabt, der ist auch ein paar Jahre älter als ich, aber wir hatten immer eine richtig geniale Beziehung zueinander. Und die bestand darin, dass wir immer richtig super geniale Gespräche geführt haben. Es ging immer, egal wo wir uns getroffen haben, wann wir uns getroffen haben, wir hatten immer Jesus und die Bibel so im Blick, die Gemeinde. Es ging immer um das gleiche Thema. Es ist total interessant. Und das hat erbaut. Diese Beziehung, jedes Mal nach einem Gespräch mit ihm, Konstantin hieß er übrigens, ich war erfüllt. Ich war erfüllt, weil wir so eine tolle Beziehung zueinander hatten und so gut miteinander sprechen konnten über das Wesentliche, über das Wort Gottes. Die jüngste Beziehung, die ich jetzt, eingegangen, könnte man vielleicht nicht sagen, aber die zustande gekommen ist, ist mit mir und Klaus, also eurem Pastor, Klaus Haubold. Ich mache das Praktikum ja hier, das heißt, ich bin im Kontakt mit ihm ständig und da entsteht auch etwas. Und ich merke, jetzt in diesen 2 Wochen, in denen ich hier bin, habe ich schon einiges gelernt, was ich auch für meinen späteren Dienst gebrauchen kann. Was passiert, wenn wir keine oder kaum Beziehungen in der Gemeinde haben? Was ist, wenn du nicht weißt, ob du jemanden an deiner Seite hast? Du fühlst dich allein. Keiner ermutigt dich. Du stehst irgendwie alleine im Raum unter all den Leuten. Was dann? Und was ist, wenn du dann auch noch fällst? Wenn es dir nicht gut geht? Wenn du in Sünde fällst? Wer hilft dir dann auf? Wie hoch ist die Gefahr, dann nicht mehr aufzustehen? Wenn du niemanden hast, der bei dir ist. Und anschließend sagst du, Gemeinde, wofür brauche ich das denn? Und gefährlich wird es dann, wenn du in falsche Beziehungen investierst. So eine ähnliche Situation hatte ich ein paar Monate, nachdem ich mich bekehrt hatte. Am Anfang, ich war Feuer und Flamme. Also ich könnte Bäume ausreißen. So motiviert war ich. Aber diese Motivation, die war irgendwann mal weg. Es hat mir einfach nicht mehr, weiß ich nicht, es passte mir einfach irgendwie nicht mehr. Und ich habe den Kontakt mit alten Freunden gesucht. Ich habe versucht, dort wieder Beziehungen herzustellen. Musste aber auch feststellen, dass das nicht das ist, was ich eigentlich will. Und was überhaupt nicht gut für mich ist. Ich bin glücklich darüber, dass es Menschen gab, die für mich gebetet haben. Und ich bin Gott unglaublich dankbar dafür, dass er mich wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Wenn wir verstehen wollen, wie Beziehungen funktionieren, sollten wir uns vielleicht einmal die erste Gemeinde anschauen. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Die erste Gemeinde, die entstand zu Pfingsten. Dafür möchte ich gerne einen Text vorlesen aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 42 und folgende. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wenn man einen Vers vorher liest, dann kamen an einem Tag gleich 3000 Menschen zur Gemeinde hinzu. Und ich gehe auf dieses, möchte einmal kurz auf das Lehren eingehen, dass hier bei so einer großen Menschenmasse, man würde ja heute von einer Megachurch sprechen, die Apostel alle Hände voll zu tun hatten. Bei 3000 Menschen musste die Beziehung zwischen den Aposteln funktionieren, um alle Menschen mit der Lehre zu versorgen. Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Ja, es ist unglaublich, also was die Christen dort getan hatten. All das, was sie hatten, gaben sie ab, verschenkten es, verkauften es, was auch immer, und gaben den Erlös den Armen oder gaben sogar ihr Hab und Gut denjenigen, die es brauchten. Und da stelle ich mir die Frage, was machen wir mit unserem Besitz eigentlich? Ich glaube, jetzt sind wir hier herausgefordert, oder? Ich glaube, wir müssen hier jetzt irgendeine Lösung dafür finden. Ich meine, dass wir unseren ganzen Besitz verschenken oder verkaufen, damit es den Armen gut ist. Es wäre natürlich ein großer Segen, aber ich glaube, es geht nicht darum. Es war damals so, aber heutzutage geht es darum, was machst du mit deinem Besitz? Wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufst, denkst du dabei an ein Cabrio, einen Zweisitzer, wo du und deine Dame daneben den schönen Tag genießen kannst, eine schöne Sonntagstour, was auch immer. Oder kaufst du dir lieber ein Auto, was etwas größer ist, ein VW Passat als Kombiversion, wo du Leute mitnehmen könntest, vielleicht zum Gottesdienst. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es geht darum, was machst du mit deinem Besitz? Ist der Besitz auch nützlich für die Gemeinde? Könnte der Besitz oder das, was ich habe, auch der Gemeinde dienen? Wenn ich jetzt einen super tollen Akkuschrauber habe von Makita und einer aus der Jugend, ein junger Spund, möchte seine Wohnung renovieren oder sowas und braucht einen Akkuschrauber, dann muss ich bereit sein, ihm meinen Akkuschrauber zu geben und sagen, hey, hier, benutze mein Werkzeug, Hauptsache es dient dir, es hilft dir. Ich glaube, darum geht es letztendlich, dass wir mit dem, was wir haben, anderen dienen können. Das ist dann Beziehung. Ich lese weiter. Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Also genial finde ich, dass sie so eine tolle Gemeinschaft miteinander hatten, dass sie die essen und tranken. Und ich weiß nicht, wie du das hast, aber ich finde, beim Essen gibt es die tollsten Gemeinschaften. Ich habe es letzte Woche erzählt, es geht um mein Hobby. Ich koche ja leidenschaftlich gerne. Und ich finde ja, dass richtig tolle Gemeinschaften während des Kochens entstehen. Dass man da richtig gut Beziehungen bauen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für den einen oder anderen nichts, aber ich finde das einfach toll, wenn der eine Brot schneidet, der andere wäscht einen Salat, der andere schneidet eine Zwiebel, der andere macht mir ein Bier auf, was auch immer. Und das ist... Es ist einfach toll. Ich mag das. Ihr seht, ihr merkt, ich gehe dabei total auf. Ich finde es einfach toll, wenn man, und man sagt ja auch, die besten Partys finden in der Küche statt. Es ist so. Probiert es einfach mal aus. Ladet Freunde ein, geht in die Küche, kocht mit ihnen was zusammen und esst dann gemeinsam. Das ist richtig, also ich finde es toll. Ich mag das. Vers 47. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also die Gemeinde damals in Jerusalem, die waren sehr beliebt beim Volk. Das lag wahrscheinlich daran, dass sie nicht nur die Beziehung innerhalb der Gemeinde pflegten, sondern auch Beziehungen nach außen. Beziehungen in dem Sinne, dass sie den Armen und den Schwachen und den Kranken im Volk Hilfe leisteten. Wir springen ein Kapitel, zwei Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 23. Kurz nochmal zum Kontext. Es ist so, dass Petrus und Johannes unterwegs waren. Und heilten einen Gelähmten. Daraufhin kamen sie zum jüdischen Hohen Rat und man hat sie aufgefordert, nicht mehr dem Volk zu verkündigen, wer Jesus sei. Und interessant ist, dass sie dann rauskamen, also sie kamen wieder zur Gemeinde, sie wurden entlassen vom Hohen Rat und gingen dann zurück zur Gemeinde. Und wir lesen dann im vierten Kapitel, ab Vers 23 und also bis 24. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Für mich kann man hier erkennen, dass die Beziehung darin bestand, dass die Gemeinde in schwierigen Situationen für andere betet. Ja, wir finden das auch ein paar Kapitel weiter, wo Petrus ebenfalls wieder vor dem Hohen Rat war und wo die Gemeinde einmütig betete. Und hier dankten sie Gott oder danken Gott, dass Petrus und Johannes doch noch wieder glücklich nach Hause gekommen sind oder zur Gemeinde zurück. Und das zeichnet ebenfalls eine Gemeinschaft aus, eine Gemeinde, eine gute Beziehung. Ich habe es in meiner ersten Praktikumswoche hier in der Gemeinde miterlebt. Das war bei der Mitgliederversammlung. In der Woche war der Klaus Howell krank und war deswegen entschuldigt. Und man hat gleich für ihn gebetet. Das fand ich toll, dass man einfach sagt spontan: Hey, lass uns jetzt sofort für ihn beten und Gott darum bitten, dass er wieder gesund wird. So muss es sein. So muss es nicht nur beim Klaus sein, so muss es bei jedem Gemeindemitglied sein. Was mir hier auch auffällt, bei den ganzen Versen, oder allgemein bei den ganzen Kapiteln hier, es geht ja in den ersten Kapiteln nur um die Gemeinde, dass die Menschen dort sich in den Häusern trafen. Die haben das Hauskreisprinzip, glaube ich, damals schon erfunden. Und ich möchte dich vielleicht ermutigen, ebenfalls einen Hauskreis vielleicht zu gründen oder einem Hauskreis beizutreten. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass in Hauskreisen der größte persönliche Wachstum da ist. Also ich habe vieles gelernt. Ich habe wirklich vieles gelernt aus der Bibel. Wir haben das damals immer so gemacht, wir haben immer ein Kapitel gelesen und dann den nächsten und dann den nächsten. Wir haben uns dann immer irgendein Brief oder ein Buch aus der Bibel ausgesucht und Kapitel für Kapitel durchgenommen. Also jede Woche ein Kapitel. Und man lernt unglaublich viel dadurch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen und das ebenfalls auszuprobieren. Ich möchte noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte lesen, Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. An jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenistinnen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, und bei den Tischen dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Zu einer guten Beziehung innerhalb der Gemeinde gehört es auch dazu, Probleme zu klären. Die Gemeinde hatte hier offensichtlich ein Problem. Es ging darum, dass die Apostel einfach total überfordert waren. Und es müsste eine Lösung her. Was machst du, wenn du keine Beziehung hast? Wenn du sagst, ist mir doch egal. Nein, das geht nicht. Das ist kein Gemeindeleben. Das ist nicht das, wie Jesus sich Gemeinde vorstellt. Hier hatten die Apostel eine gute, gesunde Beziehung zueinander, dass sie eine Lösung gefunden haben für dieses Problem. Und ich denke, man kann für alles Lösungen finden. Man kann über alles sprechen. Ich denke, durch die Bekehrung damals in Jerusalem haben sie erkannt, dass sie nun leben, dass sie nicht mehr tot sind geistlich. Da ist ein Unterschied, da ist ein gewaltiger Unterschied. Dadurch sahen sie die Notwendigkeit der Beziehungen zu den Menschen. So wie es bei mir auch war damals. Als ich mich bekehrt hatte, wusste ich, Beziehungen sind notwendig. Die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde ist notwendig. Und ich denke, genauso ist es auch vom Schöpfer gedacht. Erkennen wir das auch, dass Beziehungen wichtig sind? Bemühen wir uns, in Beziehungen in der Gemeinde zu investieren? Geben wir den anderen das, was sie brauchen? Wie es zum Beispiel in der Natur ist, bei den Bäumen. Das ist total interessant. Die Verwurzelung der Bäume, durch die Verwurzelung der Bäume kommunizieren Bäume. Und sie haben die Fähigkeit, sich gegenseitig zu helfen. Sie ernähren zum Beispiel dadurch die kleinen Bäume, die in einem Wald unten am Boden kein Sonnenlicht bekommen. Durch die Verwurzelung können sie sich unterstützen, wenn irgendetwas fehlt. Ein ganzer Wald kann miteinander verwurzelt sein oder verbunden sein. Wenn ein Baum zum Beispiel Wasser bekommt, ein anderer Nährstoffe und ein anderer Sonnenlicht, so können diese miteinander kommunizieren und diese teilen. Und das finde ich total genial. Bist du mit deiner Gemeinde auch verwurzelt? Gibst du den anderen das, was sie brauchen? Gehen wir zum Sport. Beziehungen innerhalb einer Mannschaft sind ebenfalls nötig. Eine harmonische Mannschaft kann alles erreichen. Ich habe früher Basketball gespielt. Und beim Basketball, da ist es total unglaublich. Wenn da die Mannschaft nicht eins ist und keine gute Beziehung zueinander hat, dann funktioniert das nicht. Dann kann die andere Mannschaft noch so schlecht sein und bei dir nichts funktioniert, dann verlierst du das Spiel. Bei uns war es so, dass wir, also ich habe ja Basketball gespielt und wir waren nicht wirklich gut, irgendwo in der Kreisklasse. Und ja, es war halt einfach auch mehr Hobby als alles andere. Dennoch haben wir gegen den Erstplatzierten gespielt und wir haben den Erstplatzierten geschlagen. Warum? Weil wir eine gute Beziehung zueinander hatten. Und beim Basketball ist das so, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn die Mannschaft weiß, was der andere gerade macht und du konzentriert bist, dann kann man jeden Sieg holen. Das ist total erstaunlich. Wenn das nicht der Fall ist, dann verlierst du. Dann verliert die Mannschaft. Naja, und der Erstplatzierte, der ist dann wegen uns nicht weiter aufgestiegen. Ich sage euch, die waren, vielleicht stinke ich danach. Ich denke, es ist aber auch in jedem Sport so, nicht nur beim Basketball. Nehmen wir mal Fußball. Man kann als Einzelner trainieren. Das ist gut und das ist notwendig. Aber als Einzelner kannst du keinen Sieg holen. Um das Spiel oder das Leben zu meistern, brauchen wir die anderen. Das muss uns bewusst sein. Wir brauchen gute Beziehungen zu den anderen. Jeder hat doch seine Stärken. Die Bibel spricht von Gaben. Diese können und sollten zum Nutzen anderer weitergegeben werden. Wir brauchen gemeinschaftliche Beziehungen. Dadurch wachsen wir. Persönlich, geistlich. Wir kommen weiter, entwickeln uns, letztlich auch in der Beziehung zu Jesus. Und ich möchte noch mal ganz kurz beim Sport stehen bleiben. Und zwar geht es um die Beziehung zwischen Spieler und Trainer. Denn da haben wir eine ganz andere Art der Beziehung. Das ist eine persönliche Beziehung. Und ich denke, jeder Trainer ist daran interessiert, dass der Spieler besser wird. Und er treibt ihn an. Er fördert ihn. Er motiviert ihn. Er stärkt ihn. Er korrigiert ihn. Er gibt Tipps. Trainiert mit ihm persönlich. Und so eine ähnliche Beziehung hatten Paulus und Timotheus auch. Bei Paulus und Timotheus ging die Beziehung sogar noch ein Stück weiter. Neben dem Antreiben, Fördern und Motivieren betete Paulus für ihn. Wies Paulus auch mal zurecht. Er mahnte ihn. Er warnte ihn. Timotheus ist im damaligen Kleinasien, in der heutigen Türkei geboren, in Lystra. Vater ist Grieche, Mutter ist Jüdin und wahrscheinlich war der Vater Hellenist, also ein Grieche, der Kontakt oder der jüdischen Kultur sich angepasst hatte. Und deswegen wurde Timotheus im Alten Testament unterwiesen. Also er kannte die Schriften sehr gut. Und man sagt, oder die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus entstand schon bei der ersten Missionsreise des Paulus. Bei der ersten Missionsreise bekehrte Timotheus sich. Bei der zweiten Reise war Timotheus bereits Paulus Begleiter. Er war sein Freund, sein Jünger. sein Sohn im Glauben, so wie Paulus es sogar sagt, sein Mitarbeiter. Und Timotheus war sehr jung. Später wirkte Timotheus in Ephesus, ohne Paulus. Und Paulus war es ein Anliegen, dass Timotheus eine gute Beziehung zur Gemeinde in Ephesus pflegt. Warum? Ich denke erstens, damit Timotheus eine gute Beziehung in der Gemeinde hat, diese auch pflegt. Und zweitens, damit Timotheus eine gute Beziehung zu Jesus behält. Es geht bei den beiden um Zweierschaft. Es geht bei den beiden um eine persönliche Jüngerschaft. Persönliche Jüngerschaft ist dafür da, um gute Beziehung zu anderen und zu Gott zu haben. Die Zweierschaft hilft dir, dich selbst zu reflektieren. Sie hilft dir, dich weiterzuentwickeln. Du kannst in der Zweierschaft, kannst du mit jemandem persönlich werden. Du kannst ihm sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Wie es bei Timotheus und bei Paulus ausgesehen hat, finden wir in der Bibel im ersten Timotheusbrief. Ab Kapitel 4 möchte ich ab Vers 1 und folgende lesen. Es ist ein etwas größerer Abschnitt. Ich lese von Vers 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Hier warnt Paulus den Timotheus vor falschen Lehren und vor falschen Personen. Und ich glaube, darum geht es auch in einer Beziehung, in einer Zweierschaft, dass wir dem anderen, wenn wir Erfahrungen bereits gemacht haben, die negativ sind, dass wir den anderen warnen. Wir müssen uns hüten davor, nicht mit falschen Menschen zu verkehren, die etwas anderes verkündigen als das, was wir in der Bibel lesen. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht mit der Welt. Ich lese weiter. Verse 6 bis 8. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Paulus weist Timotheus darauf hin, im Glauben und in der Lehre des Wortes Gottes zu bleiben. Ja? Er soll nicht auf die Altweiberlegenden hören, auf das, ja, was einfach nicht wahr ist, auf das, was vielleicht irgendwie in die Irre führen kann oder sowas. Es geht hier um das Wort Gottes. Timotheus sollte beständig am Ball bleiben, ständig im Wort Gottes forschen, das Wort Gottes studieren. Lesen weiter, Verse 9 bis 14. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde, durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Timotheus sollte hier ein Vorbild sein, ein Vorbild in der Gemeinde. Und das ist wichtig, Vorbildfunktion. Wenn du kein Vorbild, keine Vorbildfunktion bist, dann kann das unter Umständen schwierig für die Jüngeren werden. Auch ich habe viel in meinem Glaubensleben falsch gemacht, worin andere Jugendliche ein Beispiel an mir genommen haben und ebenfalls falsch gehandelt haben. Es ist unglaublich wichtig. Natürlich sind wir dadurch auch in einer hohen Verantwortung. Aber besser, ich strenge mich etwas an, als wenn irgendein Jüngerer oder grundsätzlich irgendein anderer zu Fall kommt. Des Weiteren sagt Paulus hier, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. In der damaligen Zeit war das so, bei den Juden galtst du erst als vollwertiger Mann mit 30 Jahren. Und Timotheus war ja, wie vorhin schon gesagt, sehr jung. Und er sollte anhand seines vorbildlichen Lebens den älteren Herrschaften in der Gemeinde zeigen, hey, es ist egal, wie alt ich bin, wenn ich vorbildlich lebe. Und die letzten beiden Verse, 15 und 16. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Timotheus soll seine Beziehung, seine Beziehungen zu Gott, zu anderen, zum Zeugnis für die anderen, mit Christus offen leben. Timotheus soll ein offenes Buch sein. Das, was er tut, was er macht, soll jeder sehen. Jeder soll erkennen, dass Timotheus authentisch ist, dass er offen ist, dass er ehrlich ist. Denn wenn er das tut, wird er sowohl sich selbst retten, als auch die, welche auf ihn hören. Eine persönliche Beziehung sollten wir nicht nur zu Jesus haben. Ich hoffe, das hast du. Ich setze das jetzt hier voraus. Sondern eben auch mit anderen Glaubensgeschwistern. Also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, warum brauchen wir Beziehungen? Habe ich folgende Antworten. Damit wir im Glauben wachsen, um zu reiferen Christen zu werden, damit wir den Umgang mit anderen Menschen lernen, damit wir Christus ähnlicher werden, damit wir Vorbilder sind und sein können. Stell dir mal vor, deine Beziehung hier in der Gemeinde ist so gut, du kommst morgens früh durch die Tür in den Gottesdienst rein und alle begrüßen dich herzlich. Alle freuen sich, dich zu sehen. Wäre das nicht schön? Stell dir mal vor, du hast so eine geniale Beziehung, auch persönlich, dass Leute auf dich zukommen und Rat bei dir suchen. Wäre es nicht schön, wenn Leute dir helfen, dir aufhelfen, wenn du fällst? Was nehme ich mir konkret vor? Ich kann dir empfehlen, gehe auf Menschen zu. Es wird sich lohnen, auch wenn du introvertiert bist. Ich bin es auch. Aber dennoch, auch wir Introvertierten, wir können extrovertiert sein. Ein Extrovertierter kann nicht introvertiert sein. Das ist der Unterschied. Gehe auf Menschen zu. Lerne sie kennen. Und was nimmst du dir noch konkret vor? Werde Jünger oder Lehrer. Mache Jünger. Investiere in Beziehungen. Gehe auf Menschen zu. Lade doch mal jemanden ein. Such dir einen Hauskreis. Oder vielleicht gründest du selbst einen Hauskreis. Mache Gemeindeaktionen mit. Bring dich in einen Dienst mit ein. Sei innovativ. Vielleicht bringst du einen ganz neuen Arbeitsbereich in die Gemeinde. Beginne Zweierschaften. Beginne Jüngerschaften. Beginne persönliche Beziehungen. Amen.